BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir blicken in dieser Woche sehr intensiv auf die Deutsche Bahn. Warum? Die Deutsche Bahn ist wohl ein trauriges Musterbeispiel dafür, dass es in Deutschland nicht unbedingt an Geld mangelt, wenn es um Infrastruktur geht, sondern vor allem an Willen und Kompetenz. Entgegen der Behauptung vieler Politiker lag es eben nicht an der Schuldenbremse, dass die öffentliche Infrastruktur in Deutschland so heruntergewirtschaftet ist. Die Investitionen des Staates sind nämlich von 1970 bis zum Jahr 2000 von 6% auf 2% des Bruttoinlandsproduktes gefallen. Seit der Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2009 sind die Investitionen sogar leicht auf rund 2,5% gestiegen. Die Hoffnung ist groß, dass das nun geschaffene Sondervermögen von 500 Milliarden Euro die Wende bringt. Doch Zweifel sind mehr als angebracht. Schon in der Vergangenheit konnte die Verwaltung oftmals die zur Verfügung gestellten Mittel gar nicht ausgeben. Es mangelt an Personal, es mangelt an Kompetenz. Und dafür ist ganz besonders eindrücklich die Deutsche Bahn ein Beispiel. Was dort schief geht, diskutiere ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Ich fand es in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit gesponserten Stellen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte gesponserte Stellen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.de/btu ein Guthaben von 75 Euro für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.de/BTO. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle, bevor ich zu unserem heutigen Hauptthema komme, mich mit dem sogenannten Liberation Day in den USA beschäftigen. Also den für den 2. April angekündigten Zöllen.
Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades.
I want to emphasize once again that our priority here is to find a negotiated solution, a solution that works for both sides, for the EU and US.
Remember one other thing about tariffs. They raise the price of cars that are imported, but they also raise the price of cars that are produced here. Because once the price of cars that are produced somewhere else go up, the people here who produce cars say, okay, well, fine, I can now charge a few thousand dollars more for my car.
These tactics about trade threats and tariffs are going to keep giving them leverage and power. It's all about hegemonic power being the biggest bully in the room, if you like. They're going to see a lot more of these.
I think where we land after April 2nd is still room for some negotiation, but the EU probably gets the hardest. It'll be European autos, luxury goods, steel and aluminum is already in effect, Airbus or aerospace parts, possibly pharma.
Und meine ursprüngliche Einschätzung war, na gut, wir bekommen die Reziprozität. Die Zölle werden jeweils auf das gleiche Niveau angehoben und damit ist alles erledigt. Gut, dass wir diesen Podcast erst am Donnerstagnachmittag aufnehmen. Denn am Donnerstagmorgen, hiesiger Zeit, ist ja die Bombe geplatzt. Donald Trump hat erhebliche Importzölle auf Automobile bekannt gegeben. Und das ist etwas ganz anderes, viel radikaleres, als die Märkte, als viele Beobachter noch letzte Woche erwartet haben. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Offensichtlich ist es nicht gut für den Welthandel, wenn eine große Nation wie die USA anfängt, in diesem Umfang Zölle zu erheben. Wir wissen nicht, ob es nur Verhandlungstaktik ist. Donald Trump behauptet zwar, das wäre dauerhaft so, aber wir werden sicherlich in den kommenden Wochen sehen, was wirklich dahinter steckt. Statt also an dieser Stelle zu spekulieren, verspreche ich Ihnen, dass ich in den kommenden Wochen, sobald etwas mehr Klarheit herrscht über die Strategie von Donald Trump, das Thema vertieft aufgreifen werde. Kürzer als gedacht also der Blick in die USA, stattdessen gründlich der Blick auf Deutschland. Der Traum vieler Politiker ist nun endlich wahr geworden. 500 Milliarden Sondervermögen sollen dafür sorgen, dass die deutsche Infrastruktur endlich wieder auf Vordermann kommt. Dabei, ich erinnere daran, lag es keineswegs an der Schuldenbremse, dass wir so wenig investiert haben. Dies ergibt sich sogar aus einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Titel: Öffentliche Investitionen sind notwendig, selbsttragend und kurbeln die Wirtschaft an. Wie immer in den Shownotes verlinkt. In dieser Studie kann man unter anderem dieses lesen.
Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten von seiner Substanz gelebt und notwendige Investitionen wie in die Verkehrsinfrastruktur oder die Digitalisierung verschleppt. Dies ist einer der Gründe für die aktuellen Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft, die nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur sind. Investitionen würden nicht nur Defizite bei der Infrastruktur ausgleichen und damit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands erhöhen, sondern auch die Wirtschaft wieder in Schwung bringen.
Dazu zeigen die anerkannten Kritiker der Schuldenbremse vom DIW allerdings eine sehr interessante Abbildung. Diese zeigt den Anteil der öffentlichen Investitionen in Deutschland relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Da sieht man, dass in den 70er Jahren ungefähr 6% vom Bruttoinlandsprodukt in die öffentliche Infrastruktur investiert wurde. Daraufhin folgte ein Niedergang, ziemlich kontinuierlich, bis zum Jahr 2000 auf ungefähr 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Auf diesem Niveau verharrten die öffentlichen Investitionen dann faktisch 20 Jahre. Die Schuldenbremse, auch das zur Erinnerung, wurde erst im Jahre 2009 eingeführt. Seitdem haben sich die Investitionen sogar leicht erhöht auf 2,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Was einfach mal mit der mehr aufräumen sollte, es läge an der Schuldenbremse, dass so wenig investiert wurde. Nein, es war immer ein Entscheid der Politik. Aber, das ist unstrittig, die 2,5% vom Bruttoinlandsprodukt sind sicherlich zu wenig. Darüber hinaus zeigt eine weitere Abbildung in der bereits zitierten Studie die öffentliche Investitionsquote in den OECD-Ländern. Demnach liegt Deutschland weit unten im Ranking der OECD. Hinter uns liegen nur noch Portugal, Chile, Costa Rica, Irland, China sogar, Brasilien und Mexiko. Die OECD im Durchschnitt gibt fast 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt aus und die Spitzenreiter wie Ungarn, Estland, Korea und Norwegen liegen bei den Werten, die bei uns in den 70er Jahren noch normal waren. Die Forscher des DIWs haben sodann berechnet, wie sich ein Investitionsprogramm auswirken würde.
Auf Basis dieses historischen Datensatzes unterstellt das analysierte Szenario, dass die öffentlichen Investitionen im Durchschnitt jährlich um 25 Milliarden Euro steigen. Dabei wird berücksichtigt, dass die Ausgaben aufgrund einer administrativen Anlaufphase in den ersten Quartalen etwas niedriger und dann etwas höher sein dürften. Eine Erhöhung der Quote der öffentlichen Investitionen hätte zur Folge, dass die Wirtschaftsleistung daraufhin in den folgenden 4 Jahren um durchschnittlich 1,5% höher läge als ohne die Erhöhung. Am Anfang ist der Aufschwung noch etwas geringer, da nicht alle Investitionen sofort umgesetzt werden dürften. Im zweiten und dritten Jahr sind die Effekte dann am größten. Im vierten Jahr ist das BIP immer noch signifikant höher als ohne die Ausgaben. Alles in allem steigt die Wirtschaftsleistung über den Simulationszeitraum etwa doppelt so stark wie die Ausgaben. Für jeden Euro öffentliche Investitionen entstehen somit etwas mehr als 2 Euro Wertschöpfung. Mit dem starken Anstieg des BIP steigt die Steuerbasis. Dadurch erhöhen sich die staatlichen Steuereinnahmen. Über die 4 Jahre decken diese fast genau die zusätzlichen Ausgaben, sodass das Paket nahezu finanzierungsneutral ist.
An dieser Stelle muss ich daran erinnern, dass dieses Papier des DIWs vor der Schuldenorgie mit 1 Billion Euro plus X geschrieben wurde. Jetzt haben wir das Geld ja. Doch die Frage ist, haben wir die Kompetenz? Haben wir die Kapazitäten? Haben wir das Personal, um das Geld überhaupt sinnvoll zu investieren? Das Institut der Deutschen Wirtschaft beschrieb das Problem mit den Investitionen schon 2017 in einer Studie, die ebenfalls in den Shownotes verlinkt ist. Dort kann man Folgendes lesen.
Das wohl gravierendste Problem ist nicht die Mittelbereitstellung in den öffentlichen Haushalten, sondern die tatsächliche Mittelverwendung. Viele Länder waren schon 2015, also im Jahr mit dem geringsten realen Investitionsniveau seit der Jahrtausendwende, nicht in der Lage, die ihnen zustehenden Gelder abzurufen. Der Grund hierfür war ein Mangel an baufähigen Projekten. Das sind Vorhaben, bei denen sofortiges Baurecht bestand.
Und woran genau liegt das?
Das Hauptproblem liegt an der Schnittstelle von öffentlichen Geldern und realer Umsetzung, also bei den Baubehörden. Diese weisen heute gravierende Kapazitätsengpässe auf, was wiederum an den fehlenden Investitionsmitteln der Vergangenheit liegt. In den letzten 20 Jahren hat die öffentliche Hand die Zahl ihrer Bauprojekte reduziert. Dementsprechend lagen in den für die Umsetzung zuständigen Behörden Kapazitäten brach und die Gebietskörperschaften beschlossen, an dieser Stelle Personal abzubauen. So haben die Kommunen zwischen 1995 und 2010 die Zahl der Vollzeitäquivalente in ihren Bauämtern um gut ein Drittel reduziert. Zwischen 2010 und 2015 wurden weitere 10% der Stellen gestrichen.
Und das traf vor allem, wenig verwunderlich, die Spezialisten.
Der Personalabbau betraf sämtliche Mitarbeitergruppen, also auch die hochqualifizierten Ingenieure, die für Planung und Überwachung von öffentlichen Bauvorhaben unerlässlich sind. Bei dieser Gruppe wurde der Personalabbau vor allem durch den Verzicht auf Neubesetzung durchgeführt. Das hatte zur Folge, dass heute nicht nur die Köpfe fehlen, sondern der Bestand an Bauingenieuren deutlich überaltert ist. Die Hälfte der Bauingenieure im öffentlichen Dienst war im Jahr 2014 über 49 Jahre alt. Und 28% waren älter als 55 Jahre. Der öffentliche Dienst steht bei diesen Spezialisten also auch vor einer Pensionierungswelle.
Die Zahlen sind etwas veraltet. Meine These ist aber, es ist sicherlich nicht besser geworden. Und damit nicht genug.
An dieser Stelle sind auch noch weitere Probleme bei der Investitionsumsetzung anzuführen, die große Teile der knappen Planungskapazitäten binden. So sind die Bauvorschriften in den letzten 20 Jahren immer komplexer geworden. Dies lässt sich teilweise durch Softwarelösungen auffangen, aber besonders Prüfungsaufträge, wie etwa Umweltprüfungen, binden erhebliche Mittel und Ressourcen. Das lässt sich gut an einer Zahl festmachen. Der Bund erstattet den Ländern bei Fernstraßenprojekten 3% der Projektsumme als Planungskostenpauschale. Das entsprach 1971 den Kostenrelationen. Heute machen die Planungskosten aber im Schnitt 18-20% der Projektkosten aus.
Wir sehen hier also, Bürokratie macht halt auch die Bürokratie teurer.
Auch das öffentliche Vergaberecht steht einem effizienten Bauablauf oftmals im Weg. Der Grund hierfür liegt im Ziel der Mittelstandsförderung, das hier verankert ist. Hierdurch ist der Staat gezwungen, extrem kleine Gewerklose auszuschreiben. Das ist im Bauablauf ineffizient und erhöht den Koordinierungsaufwand sowie die Bauzeiten enorm.
Und dann haben wir auch noch die Einsprüche der Bürger.
Durch erweiterte Klagerechte werden zahlreiche öffentliche Bauprojekte stark verzögert. Dieses Problem wird durch immer frühzeitigere und tiefgreifendere Bürgerbeteiligungen angegangen. Das ist prinzipiell positiv zu sehen, bindet aber auch wieder die knappen Personalressourcen, die dann nicht mehr für die eigentliche Bauplanung und Bauabwicklung zur Verfügung stehen.
Fazit des Instituts der Deutschen Wirtschaft.
Insgesamt gibt es neben dem alten Problem der Unterfinanzierung zahlreiche strukturelle Probleme, welche die öffentlichen Investitionen behindern. Mehr Geld ist eine notwendige Bedingung dafür, die diagnostizierten Defizite anzugehen. Eine hinreichende Bedingung stellen höhere Investitionslinien aber nicht dar.
Und jetzt fallen 500 Milliarden Euro auf dieses System. Was kann schon schiefgehen? Der eine oder andere von Ihnen wird es gehört haben. Mitten in Berlin wurde eine wichtige Brücke der Stadtautobahn gesperrt. Dort hat man bereits im Jahre 2015 erste Risse entdeckt. Nun hat man gesagt, die Brücke ist einsturzgefährdet. Nun kann man sich fragen, warum ist seither nichts passiert? Nun, der Neubau benötigt eine Baugenehmigung. Und das dafür erforderliche Planfeststellungsverfahren läuft bereits seit 2016. Das heißt, seit 9 Jahren wartet man auf eine Baugenehmigung, um eine vorhandene Brücke durch einen Neubau zu ersetzen. Klar, 500 Milliarden Euro und das Problem ist gelöst. Wer das glaubt, versteht wohl nichts von der Verwaltung oder man könnte fast sagen vom Albtraum der Verwaltung in Deutschland.
Also, erst Wasser mit Pulver mischen, mix it, dann Eiswürfel dazu und schütteln, shake it und schon ist dein Holy fertig. Enjoy! Ach, du hast gar keine Ahnung, was Holy ist. Macht nichts, habe ich auch gerade erst neu für mich entdeckt. Holy ist eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Du kennst das sicher auch. Man kommt nach dem Sport mit Durst nach Hause, geht zum Kühlschrank, findet eine Brause und weiß genau, die hilft mir jetzt nicht wegen des ganzen Zuckers. Und man trinkt sie trotzdem. Ergebnis: immer noch durstig plus schlechtes Gewissen. Mit Holy ist das anders. Holy bringt dir genialen Geschmack und ein gutes Gewissen. Ganz ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Bei Holy kannst du dich aus 3 Produktlinien bedienen. Da wäre Holy Energy als Energy-Drink-Alternative ohne Taurin mit langanhaltendem Energy-Boost. Schmeckt fruchtig und Vitamine sind auch noch dabei. Oder der Holy Iced Tea, ein leckerer, zuckerfreier, kalorienarmer Eistee ohne zugesetztes Koffein auf echter Teebasis. Alles in allem ein perfekter Durstlöscher für den Alltag oder wenn man einfach keine Lust auf Wasser hat. Kommt mit einer extra Portion Antioxidantien und Ballaststoffen. So, und dann wäre da noch Holy Hydration für alle Sportskanonen oder Party Animals, klar auch für alle anderen, die großen Durst haben. Holy Hydration liefert dir hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe mit leckerem Fruchtgeschmack und echtem Kokoswasser. Also danach bin ich jedenfalls nicht mehr durstig. Wenn du auch Lust auf eine Alternative zu den üblichen Softdrinks hast, dann probier doch mal das Holy Starter Set Deluxe aus. Damit kannst du dich durch das ganze Sortiment testen und sparst dabei 20 Euro. Und mit unserem Promotion-Code BTO5, die 5 bitte als Ziffer schreiben, sparst du nochmal 5 Euro. Die einzelnen Produktlinien gibt es ebenfalls als Starter-Sets. Damit musst du keine Flaschen mehr schleppen. Das Thema Pfand ist auch erledigt. Du sparst Dosenmüll und die Verpackungen sind recycelbar. Ach ja, Kalorien sparst du auch noch. Mehr Infos gibt es in den Shownotes oder unter weareholy.com/BTO.
Blicken wir auf ein konkretes Beispiel, und zwar auf das, in Anführungsstrichen, Sondervermögen Deutsche Bahn. Olaf Scholz hat die Briten ziemlich verärgert. Das konnte man merken, als die Financial Times am 19. Februar 2025 titelte: German trains are less punctual than Britain's broken railways. In dem Artikel schrieb die Financial Times dann unter anderem Folgendes:
Die Probleme des deutschen Schienenverkehrs sind so gravierend geworden, dass der Intercity-Service der Deutschen Bahn sogar unpünktlicher ist als der des schlechtesten Betreibers in Großbritannien, einem Land, das die deutsche Bundeskanzlerin für seine kaputten Gleise und schlechten Züge verspottet hat. Olaf Scholz hatte in einer Debatte zur vorgezogenen Bundestagswahl die Idee einer Privatisierung des deutschen Schienennetzes mit der Begründung abgelehnt, dies würde ebenso schlimm enden wie in England, wo nichts mehr funktioniert. Eine Analyse von Bahndaten durch die Financial Times zeigt jedoch, dass die Deutsche Bahn, der staatliche Deutsche Bahnkonzern, durchgehend einen der unzuverlässigsten Dienste in Mitteleuropa erbringt, selbst im Vergleich zum britischen Netz, das regelmäßig für seine schlechte Leistung im In- und Ausland kritisiert wird.
Das Ganze zeigt natürlich wieder mal die Tendenz deutscher Politiker, sich über andere Länder zu erheben. Und dies, ohne die Fakten überhaupt zu kennen. Die Financial Times liefert diese Fakten in ihrem Artikel.
Laut der FT-Analyse kamen im Zeitraum bis Januar 2025 etwa 72% der Intercity-Züge der Deutschen Bahn innerhalb von 10 Minuten nach ihrer planmäßigen Ankunftszeit an, verglichen mit 78% der britischen Fernzüge. Jede Interaktion mit dem deutschen Schienennetz ist auch einer der größten Faktoren, die die Pünktlichkeit des Fernverkehrs mit der Bahn in ganz Mitteleuropa beeinflussen.
Ich persönlich, wie vermutlich auch Sie, haben wir sicherlich schon öfters erlebt. Ich erinnere mich an einen Aufenthalt am Bahnhof in Salzburg, wo die Durchsagen kamen, dieser Zug ist verspätet aufgrund von betrieblichen Problemen im Ausland. Klammer auf, Deutschland war natürlich gemeint. Klammer zu. Und in der Schweiz ist es mittlerweile gang und gäbe, auch das habe ich persönlich erlebt, dass Züge aus Deutschland nicht wie geplant weiterfahren. Sind sie viel zu spät, enden sie einfach schon in Winterthur statt beispielsweise in Zürich und fahren auch dann von Winterthur wieder zurück. Oder ein anderes Beispiel, der Zug, der aus Deutschland kommend über Basel und Luzern weiter Richtung Mailand fahren sollte, der kürzt einfach innerhalb der Schweiz ab und die Leute, die nach Luzern wollen, müssen umsteigen und auf diese Art und Weise holt die Schweiz dann, so ist es mir ergangen, bis zur italienischen Grenze die in Deutschland eingefahrene Verspätung wieder ein. Deutschland arbeitet hier quasi tagtäglich daran, seinen internationalen Ruf als ein solides Land weiter zu ruinieren. Tja, und woran liegt das? Natürlich liegt es hier im konkreten Fall auch an zu geringen Investitionen.
Die Deutsche Bahn erklärte gegenüber der Financial Times, die Infrastruktur sei der Schlüssel zu pünktlicheren Bahnverbindungen. 80% aller Verspätungen seien auf den schlechten Zustand ihres Netzes zurückzuführen, hieß es. Die Deutsche Bahn hat 16% der gesamten deutschen Eisenbahninfrastruktur als mangelhaft, sehr mangelhaft oder schlechter eingestuft. Mehr als die Hälfte aller Stellwerke einer Art Signalanlage muss erneuert werden. Einige davon stammen aus der Zeit Kaiser Wilhelms II. Der zu bewältigende Investitionsstau wuchs nach Schätzungen der Deutschen Bahn bis 2023 um 2 Milliarden Euro auf 92 Milliarden Euro. Selbst eine Erhöhung der Bundesinvestitionen in die Schieneninfrastruktur um 74% im Jahr 2024 auf 16,9 Milliarden Euro dürfte das Blatt nicht wenden, so ein Insider. Er fügte hinzu, dieser Vorstoß solle lediglich den weiteren Verfall stoppen.
Aber wieso hat man überhaupt so wenig in die Bahn investiert?
Schlecht konzipierte Finanzierungsgesetze verschlimmerten die Lage. Die Deutsche Bahn musste lange Zeit Instandhaltungsarbeiten aus ihren Jahresbudgets finanzieren, während Erneuerung und Ausbau vom Bund finanziert wurden. Dies schuf Anreize, die Ausrüstung nicht ordnungsgemäß zu warten, sondern sie herunterzufahren und dann auf Kosten der Regierungen zu ersetzen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person und fügte hinzu, dass dieses Problem erst kürzlich angegangen wurde.
Wir sehen also, es lag und liegt nicht unbedingt am Geld, sondern am Anreizsystem. Womit wir uns den Ursachen der Misere bei der Bahn nähern. Der Bundesrechnungshof hat dazu mehrere Berichte erstellt. So unter anderem den Bericht zur Dauerkrise der Deutschen Bahn AG, Hinweise für eine strukturelle Weiterentwicklung aus dem März 2023. Auch den habe ich verlinkt. Dort steht unter anderem dieses.
Die DB AG befindet sich in einer Dauerkrise und verfehlt seit langem die Kundenansprüche an Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Im Jahr 2022 war mehr als jeder dritte Fernverkehrszug unpünktlich ein Negativrekord. Im Nah- und im Güterverkehr hat sich die Lage ebenfalls wesentlich verschlimmert. DB Cargo weitet die Verluste seit Jahren aus und erbringt keinen messbaren Beitrag, Güterverkehre auf die Schiene zu verlagern. Auch im Personenverkehr nehmen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu. Die Eisenbahninfrastruktur ist in vielen Bereichen überaltert.
Und konkret kann man eigentlich sagen, dass die Bahn mit Volldampf auf dem Weg ist in die Pleite.
Obwohl der Bund die DB AG immer stärker finanziell unterstützt, wuchs die Konzernverschuldung seit dem Jahr 2016 um 5 Millionen Euro pro Tag an. Die Nettofinanzschulden von inzwischen mehr als 30 Milliarden Euro schränken die Handlungsspielräume zunehmend ein. Der Vorstand der DB AG fordert immer mehr Geld aus dem Bundeshaushalt. Die DB AG entwickelt sich zu einem Fass ohne Boden. Der Alleineigentümer Bund gerät unter Druck, den Sanierungsfall DB AG immer stärker finanziell zu unterstützen.
Da kann man natürlich sagen, wie praktisch, dass man sich gerade mal 500 Milliarden Sondervermögen beschafft hat. Und dem Vernehmen nach hat der Aufsichtsrat der Bahn schon mal hier gerufen und gesagt, alleine wir brauchen 80 Milliarden. Naja, der Bundesrechnungshof folgert eindeutig, dass man wohl nicht die politischen Ziele erreichen dürfte, wenn man so weitermacht wie bisher.
So wird der Bund das ambitionierte Wachstumsziel, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln, verfehlen. Dieses für den Bund und die DB AG absehbare Scheitern betrifft auch den Schienengüterverkehr. Bis zum Jahr 2030 wird er den geplanten 25% Anteil am gesamten Gütertransport nicht erreichen. Zugleich sind auch die Gesamtkosten unklar, um ein solches Wachstum im Schienenverkehr erreichen zu können.
Für mich klingt das Ganze so wie die Energiewende. Naja, was wäre denn zu tun? Darüber hat sich jemand Gedanken gemacht, der bereits zweimal zu Verkehrsfragen in meinem Podcast zu Gast war. In der Folge 52 mit dem Titel Deutschlands Klimaideologie ist teuer und in der Folge 120 Schönfärberei und Selbstbetrug. In beiden Folgen hat Dr. Klaus Rademacher erklärt, dass wir die CO2-Belastung der verschiedenen Verkehrsträger falsch berechnen, einfach weil wir den CO2-Ausstoß für die Erstellung der Infrastruktur unterschlagen. Konkret, wir vergessen, dass viel Beton nötig ist, um Bahnhöfe zu bauen, wie Stuttgart 21 oder Tunnel wie den Gotthardtunnel. Es dauert dann Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, um den dabei erzeugten Ausstoß an CO2 wieder hereinzuholen. Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob die alten Podcasts sich lohnen, ja, sie lohnen sich definitiv. Ansonsten habe ich einen aktuellen Beitrag von Dr. Rademacher zu diesem Thema des CO2-Ausstoßes in den Shownotes ebenfalls verlinkt. Doch heute geht es ja um die Probleme mit der Bahn. In einem LinkedIn-Beitrag schrieb Dr. Rademacher unter anderem dieses.
Niemand der politisch Verantwortlichen weiß, wie viel Geld aus Bundesmitteln in dieses System gesteckt wird, weil es schlicht viel zu viele unabgestimmte und intransparente Fördermaßnahmen gibt. Von mindestens 11 Milliarden Euro jährlich aus Bundesmitteln ist laut Bundesrechnungshof auszugehen, obwohl die ÖPNV-Finanzierung eigentlich Länderaufgabe ist. Welche Summen aus diesen Bundes- und Ländertöpfen an die Bahn fließen, dürfte auch nicht zu ermitteln sein. Kein politisch Verantwortlicher hatte in den letzten 30 Jahren den Mut, dem systematischen Verbrennen von zig Milliarden Euro des Steuerzahlers durch die Deutsche Bahn ein Ende zu setzen oder auch nur ein Stück weit Einhalt zu gebieten. Vor diesem Hintergrund ist bedauerlicherweise nicht zu erwarten, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Ganz im Gegenteil, die nächsten Milliardenpleiten zeichnen sich bereits ab. Kein wesentliches Infrastrukturprojekt der DB in den letzten Jahren ist auch nur annähernd in dem Kostenrahmen geblieben, der bei der Genehmigung angesetzt war. Kostensteigerungen von 50% bis 100% sind die Regel. Häufig gehen die Kostensteigerungen weit darüber hinaus.
Und er bringt ein konkretes Beispiel.
Ein ganz besonders krasses Beispiel ist Stuttgart 21, das aus physikalischer Sicht vollkommen widersinnige Vorhaben, einen existierenden Bahnhof 30 Meter unter die Erde zu legen. Auch wenn die zu Projektbeginn in einer Rahmenvereinbarung festgelegten Kosten mit 2,5 Milliarden Euro von Fachleuten immer als viel zu niedrig betrachtet wurden und der damalige Bahnchef Rüdiger Grube eine Sollbruchstelle bei 4,5 Milliarden festgelegt hatte, belaufen sich die aktuellen Kostenschätzungen auf 11,5 Milliarden Euro. Da sich aber die Bauarbeiten nach wie vor hinziehen und ein konkreter Eröffnungstermin nach wie vor nur gemutmaßt werden kann, ist das letzte Wort bezüglich der Gesamtkosten noch nicht gesprochen. Bei der finanziellen Situation der DB wird es wieder darauf hinauslaufen, dass es keineswegs die Bahnfahrer und insbesondere nicht die Nutzer von Stuttgart 21, sondern alle Steuerzahler sein werden.
Dieses Beispiel ist vor allem auch aus dem Blickwinkel der Klimapolitik durchaus bedeutsam.
Vermeintlich gerechtfertigt wird das gesamte Thema der Bahnsubventionierung mit dem immer wieder betonten Argument der Klimafreundlichkeit des Bahnfahrens. Dass diese vor allem unter der Berücksichtigung der CO2-Emissionen einer ganzheitlichen Betrachtung nicht standhält, hat sich in Fachkreisen und insbesondere im Ausland längst rumgesprochen. Selbst aus dem Umfeld der EU, konkret dem Europäischen Rechnungshof, gab es kürzlich einen Bericht, dass die EU-Subventionsmilliarden im Kontext Schienenverkehr definitiv nicht zu den im Vorfeld prognostizierten Klimawirkungen beitragen werden.
Und zum Reformbedarf der Deutschen Bahn hält Dr. Rademacher Folgendes fest.
Verkehrspolitische Entscheidungen müssen auf Zahlen, Daten und Fakten, mathematisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, Ingenieurtechnik und Ökonomie basieren. Die jahrzehntelange Ideologisierung und Emotionalisierung der Verkehrspolitik haben dazu geführt, dass weite Teile der Bevölkerung sehr irrationale Vorstellungen haben, was Effizienz, Umweltfreundlichkeit, CO2-Fußabdruck und Gestehungskosten von Mobilität betreffen. Möglicherweise gut gemeinte, aber letztendlich populistische Versprechungen und vereinzelte Wohltaten seitens der Politik haben dazu geführt, dass viele Menschen ein unrealistisches Anspruchsdenken in Sachen Mobilität entwickelt haben. Flatrate-Angebote wie das Deutschland-Ticket haben noch nie dazu geführt, dass Mobilitätsanforderungen zurückgegangen sind. Sie haben auch nicht bewirkt, dass es weniger Autos gibt. Den Bürgern solche Wohltaten wieder abzunehmen, erfordert viel Mut auf Seiten der Entscheider. Es führt aber kein Weg daran vorbei.
Wer könnte ihm hier widersprechen? Grund genug für mich, direkt mit Dr. Rademacher zu sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Dr. Rademacher kommen, noch kurz dieser Hinweis. Zurzeit können Sie ein Jahresabo des Handelsblatts mit 30% Rabatt erwerben oder, wenn Sie das Handelsblatt erst kennenlernen wollen, für 1 Euro das Handelsblatt für 4 Wochen testen. Mehr Informationen zu dem Angebot des Handelsblatts finden Sie wie immer in den Shownotes. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Klaus Rademacher.
Dr. Klaus Rademacher ist promovierter Informatiker, Unternehmer und Experte für Innovationsmanagement, Automotive und Verkehr. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Betrachtung komplexer Organisationen und Systemen und hat deshalb auch einen umfassenden Blick auf die Klimafolgen der Verkehrsträger.
Sehr geehrter Herr Rademacher, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, lieber Herr Stelter, ich freue mich auch, wieder einmal dabei sein zu dürfen. Schon zum dritten Mal, wie mir heute bewusst geworden ist.
Ja, zum dritten Mal, wobei ich dazu sagen muss, heute haben wir so einen Themenwechsel. Wir haben ja schon zweimal gesprochen, vor allem zum Thema, wie klimafreundlich ist es eigentlich, Bahn zu fahren versus zu fliegen. Da haben wir damals ja aufgezeigt, dass eben immer nur eine Grenzbetrachtung stattfindet, eine Grenz-CO2-Betrachtung, also zum Beispiel eben der CO2-Ausstoß, der bedingt ist durch das Verlegen von Schienen, durch das Bauen von Bahnhöfen und vor allem durch das Bohren von Tunneln, als das eben vernachlässigt wird und dann der Flugverkehr damit verglichen gar nicht so schlecht ist. Wir haben auch damals gesprochen, es geht eher um Auslastung von Strecken etc. etc. Aber Sie sind ja ziemlich hartnäckiger Bahnfan, würde ich fast sagen, weil obwohl Sie wissen, dass man mit Bahnfahren das Klima jetzt nicht unbedingt rettet, außer man verwendet in der Tat nur ausgeleierte Strecken, wie wir das in Deutschland machen, haben Sie mit der Bahn weiter beschäftigt und wir wollen über die Bahn sprechen. Und ich muss dazu sagen, wenn ich das noch am Anfang sagen darf, ich war eigentlich so ein bisschen, wie man so schön sagt, reluctant. Ich dachte mir so, boah, Bahn, meine persönlichen Erfahrungen mit der Bahn sind sehr gemischt. Ich habe also mehrmals die Bahn genutzt von München nach Berlin oder umgekehrt und bin überpünktlich angekommen. Es war ein Traum. Auf der anderen Seite, es musste meine Frau mal bei einer ähnlichen Exkursion irgendwie nachts um 1 über eine Leiter in einen anderen Zug umsteigen, irgendwo in the middle of nowhere von Berlin nach München, um dann irgendwie statt abends um 9 am nächsten Morgen um 4 Uhr morgens in München einzutreffen. Also die Bahn bietet schon tolle Ereignisse und ich habe was anderes mal gesehen, wo dann jemand, der sehr viel Bahn fährt, gesagt hat, naja, 50% der Züge seien doch einigermaßen pünktlich und das wäre doch schon toll. Also es wäre egal. Also ich habe gedacht, Bahn eigentlich nicht so richtig. Auf der anderen Seite ist die Bahn ja eigentlich so ein Blueprint für das, was die Politik gerne machen möchte. Wir reden ja immer über Sondervermögen. Oder eigentlich ist die Bahn auch ein Sondervermögen. Ich meine, es ist ausgegründet, hat Geld, selbe Geld ausgestattet, hat professionelles Management, würde man zumindest erwarten. Und da würde ich sagen, wenn die Bahn der Blueprint ist für Sondervermögen, dann sieht es nicht so richtig gut aus. So, jetzt war mal eine lange Einführung. Was ist denn jetzt eigentlich der Zustand der Bahn? Ist es jetzt gemein, dass ich sage, die ist so schlecht? Und wenn die so schlecht ist, liegt es daran, dass sie kein Geld haben oder sind die einfach nur zu doof, das Geld richtig auszugeben?
Ja, vielen Dank für diese Einführung. Da haben Sie eine ganze Menge Punkte, die eine wichtige Rolle spielen, hier schon jetzt angebracht. Also zunächst mal möchte ich auf keinen Fall sagen, dass irgendjemand zu doof ist, um Geld richtig auszugeben. Auf der anderen Seite kann ich aber auch mit Sicherheit sagen, dass es nicht am fehlenden Geld liegt, dass bei der Bahn so vieles nicht funktioniert. Und ich möchte eigentlich mal versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen zu trennen. Zum einen haben wir operatives Geschäft bei der Bahn. Und da läuft zurzeit sehr, sehr vieles schlecht. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Strecken nicht befahren werden können, weil Strecken neu gebaut werden müssen. Da können wir später nochmal dazu kommen. Das hat natürlich auch ökologische Konsequenzen. Es fehlen zum Teil Lokführer, es fehlt auch rollendes Material oder gutes rollendes Material. Und in diesem Zusammenhang, da hätte ich, ohne dass man mich jemals offiziell gefragt hat, aber mit meinem persönlichen Managementverständnis und Hintergrundwissen, das Erste, was ich in diesem Zusammenhang machen würde bei der Deutschen Bahn, ist das Angebot auszudünnen, um sicherzustellen, dass das, was ich im Angebot habe, zuverlässig geleistet werden kann.
Entschuldigung, aber ganz kurz, aber das wollen die ja machen. Ich habe irgendwo gelesen, sie wollen weniger Züge fahren lassen.
Ja, dann ist das jetzt aber eine relativ späte Erkenntnis, nachdem man jahrelang eigentlich jetzt schon mit Pünktlichkeitsquoten von 70% im Fernverkehr eigentlich unterwegs ist. Da gilt nur jeder Zug als verspätet, der mindestens eine Viertelstunde Verspätung hat. Und Züge, die ausfallen, gehen in diese Statistik überhaupt nicht ein. Also deswegen kommt man dann bei genauerer Betrachtung der Zahlen vielleicht eher zu den 50%, die Sie gerade erwähnt haben. Aber für mich ist das Allerwichtigste für ein Verkehrssystem, dass es zuverlässig ist. Und diese Zuverlässigkeit kann die Deutsche Bahn derzeit schlicht nicht bieten. Die Gründe mal vollkommen hinten angestellt. Aber es wäre doch sehr, sehr viel besser, wenn die Bahn dann in ihren Fahrplänen zunächst mal das Angebot auf 70% reduziert. Und dann gibt es eben keine Zugausfälle mehr, weil die Lokführer nicht da sind, weil die Wagen oder die Züge nicht da sind oder in der Wartung sind. Und weil man eben mehr Züge über eine Strecke fahren will, die eigentlich diese Kapazität gar nicht hat, weil gerade dran gebaut wird. Das würde sehr schnell die Zuverlässigkeit des gesamten Systems Bahns wieder erhöhen. Das ist der eine Aspekt.
Da will ich mal ganz kurz einhaken, aber das heißt doch im Klartext, dass Sie eigentlich nur sagen müssen, ich gestehe mir ein, ich kann nicht so viel leisten. Also,
das ist richtig.
Ich würde jetzt auch kein Marathon laufen. Das gestehe ich mir ein und mache es nicht. Aber die Bahn verleugnet dann die Tatsachen, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, das liegt sicherlich nur in Teilen an der Bahn. Ich habe auch schon einmal mit Bahnbeschäftigten zu dieser Thematik gesprochen. Und da habe ich die ehrliche Aussage bekommen, ja, das würden wir bei der Bahn sehr gerne machen. Aber in Anführungsstrichen die Politik, die gestattet uns das nicht.
Ja gut, das wäre ja plausibel, es wäre so typisch deutsch. Ich wünsche mir, dass eine Energiewende funktioniert, schwuppdiwupp und ich gucke nicht auf die Realität. Ich wünsche mir, das Bildungssystem ist super, obwohl es nicht der Tatsache ist. Ich wünsche mir, ich bin ein reiches Land, obwohl ich es nicht bin. Das passt doch eigentlich ins Bild. Ich wünsche mir, die Bahn fährt und dass sie in Wirklichkeit nicht fährt, merke ich ja nicht, weil ich in meinen Dienstlimousinen durch Berlin fahre und nicht in irgendwelchen Zügen sitze.
Das ist ja nun auch bekannt. Das hat ja in der Presse auch schon zu entsprechender Aufmerksamkeit geführt. Wenn Politiker ab einem bestimmten Rang, ab einem bestimmten Level mit der Bahn fahren, dann rufen die Mitarbeiter im Vorfeld auch bei der Deutschen Bahn an. Und dann wird sichergestellt, dass der Zug, in dem ein Minister oder ein anderer hochrangiger Politiker sitzt, dass der dann auch pünktlich fährt. Also man kriegt das ja auch hin.
Das ist fast wie bei Stalin.
Ja, man kriegt es ja auch hin, wenn Prinz Charles zu Besuch kommt, ihn mit einem Zug pünktlich fahren zu lassen.
Aber als die Fußball-Europameisterschaft war, da haben die Engländer ziemlich über uns gelästert, weil irgendwie in Recklinghausen irgendwelche 2 Stunden auf dem Bahnsteig warteten. Also es scheint, man muss schon König sein. Man konnte, also als einfacher Fußballfan kommt man nicht weg. Aber okay, wir driften gerade ab. Wir kommen wieder zum Thema zurück.
Was die Bahn sich bei der Fußballmeisterschaft im Sommer geleistet hat, das war kein Aushängeschild für Deutschland und es waren offensichtlich nicht in genügend Zügen royale Prominenz als Fahrgäste angekündigt. Aber ich würde gerne auch noch auf einen anderen Punkt zurückkommen. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Aber man kann ja, wenn man eben ein solches System auch als staatlicher Eigentümer betreibt, man kann ja betriebswirtschaftliche Aspekte nicht komplett ausblenden. Und wir haben ja nun auch die Situation, das betrifft die Bahn in wesentlichen Teilen im Nahverkehr, im Zusammenhang mit dem mal 19, jetzt 49 Euro, demnächst 58 Euro Ticket, dass ja da auch gewisse Erwartungshaltungen geweckt werden. Und aus ökonomischer Sicht, so schön das politisch ist, und viele Leute finden das auch toll, das ist mir sehr wohl bewusst, aber den wenigsten Menschen ist bewusst, was es eigentlich kostet, eine Dienstleistung als Bahnfahrt zu generieren und was man eigentlich dafür bezahlen müsste. Und auch da tut sich die Bahn meines Erachtens nicht unbedingt mit innovativen Konzepten hervor, was man beobachten kann. Ich habe gerade gestern wieder so ein Beispiel bekommen. Die Bahn ist ja immer noch dabei, obwohl sie ihre Leistungen eigentlich gar nicht erbringen kann, ihre Züge auszulasten, indem sie die Tickets quasi verschenkt, möchte ich mal sagen. Also da gibt es ja so Angebote, diese super Sparpreisangebote, da kann man im Normalfall von Berlin nach Frankfurt oder von Berlin nach München, München nach Hamburg fahren für 19,90 Euro. Und das wird jetzt noch einmal abgesenkt um einen gewissen Prozentsatz, sodass es da Angebote gibt für 17 Euro oder 15 Euro. Und ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft lernen, dass Mobilität in zweierlei Hinsicht teuer ist. Im wahrsten Sinne des Wortes teuer ist. Sie ist ökonomisch teuer, sie kostet Geld. Gerade wenn ich in Hochgeschwindigkeitszügen auf supermodernen Trassen in modernen Zügen fahren will. Und sie ist auch ökologisch teuer, weil jede Form von Bewegung, jetzt kämen wir wieder ein bisschen zu dem Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren befasse, ist der Transport von Massen, bei der Bahn im Zug von sehr, sehr großen Massen. Und da entsteht nun mal eine Menge CO2. Und das lässt sich auch durch nochmaliges Herunterbeten und Gesundbeten und Verschönern und Verschleiern nicht leugnen. Das ist einfach so. Und an dieser Stelle, denke ich auch, wird bei uns in der Politik ein sehr großer Fehler gemacht. Man versucht, den Menschen zu suggerieren, wenn du mit der Bahn fährst, verhältst du dich umweltfreundlich. Und gleichzeitig versucht man, Bahnfahren möglichst billig zu machen, damit es sich jedermann leisten kann. Und das zusammen kann nicht funktionieren. Das kann man durchrechnen. Und Sie kennen mich mittlerweile. Ich bin ein Mann von Zahlen, Daten und auch Fakten. Ich rechne viele Dinge durch. Und das funktioniert einfach nicht. Und wir haben deswegen eben diese gigantischen Subventionsbedarfe im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich pro Jahr inzwischen, von denen wir überhaupt nicht mehr wegkommen können, wenn wir dieses System weiter so fahren.
Okay, soll ich Sie so dahingehend interpretieren, dass Sie sagen, wir sollten uns eigentlich weniger bewegen? Ich meine, es gibt ja diese Bewegung in der Tat, da gibt es eigentlich Philosophen, die Bestseller schreiben, kann man vom Titel jetzt gerade nicht, weil ich das nicht erwartet habe, dass wir darauf kommen, aber nach dem Motto, das Beste ist, wir halten uns nur noch in unserem Kiez auf, fahren mit dem Fahrrad um, machen Urlaub im Kiez und setzen, weil das ist quasi das klimaneutrale Leben, auf jeden Fall soll man nicht reisen. Das habe ich ja gerade so verstanden, weil in der Tat, sobald ich jetzt mich bewege, außer mit dem Fahrrad und zu Fuß, sobald ich was anderes verwende, selbst Elektroauto und ähnliches und auch die Bahn, dann bin ich bereits ein Klimaschädling. Ich meine, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Politik will es aber nicht sagen, weil die Politik eher die Geschichte erzählen möchte, fahrt Bahn statt Auto und so rettet ihr das Weltklima. Ich meine, kann man nicht vorstellen, dass man die Tickets für 17 Euro anbietet, damit möglichst viele Leute in den Genuss von Bahnreisen kommen, weil das Erlebnis ist ja eher abschreckend als förderlich.
Also Sie haben das, was ich gerade gesagt habe, jetzt sehr schön zugespitzt und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Herr Stelter, denn ich möchte keineswegs so verstanden werden. Das ist auch nicht das, was ich aussagen möchte. Ich möchte aber dahin kommen, dass wir lernen, dass Mobilität einfach Geld kostet. Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Es ist nicht in meinem Sinne und es soll und darf nach meinem Verständnis auch nicht im Sinne eines Staates sein, zu versuchen, die Grundbedürfnisse nach Mobilität einzuschränken. Aber was wir in jedem Fall brauchen, ist sehr viel mehr Transparenz bezüglich der Kosten. Denn da herrschen sehr, sehr krude Vorstellungen bei vielen Menschen. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Tatsache, dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist, und ich spreche da ganz bewusst von Bedürfnis und nicht von Grundrecht, das sind zwei ganz verschiedene Dinge, aber die Tatsache, dass es ein Grundbedürfnis ist, erlaubt einem Staat auch oder soll ein Staat auch darauf hinwirken, dass sich jeder ein gewisses Maß an Mobilität leisten kann. Das muss aber dann meines Erachtens sehr viel zielgerichteter erfolgen, als wir das derzeit mit dem System Bahn haben. Warum, ich sage es jetzt mal, sollte jemand wie Sie oder jemand wie ich überhaupt die Möglichkeit haben, ein Ticket für 13,65 Euro oder 17,95 Euro von Hamburg nach München zu buchen, wohl wissend, dass die Kosten um ein Vielfaches höher liegen. Das heißt, ich denke, dass um das Thema Mobilität als Grundbedürfnis abzudecken, die Gesellschaft, der Staat auch über Steuergelder dazu kommen kann, den Menschen, die sich anderweitig Mobilität nicht leisten können, unter die Arme zu greifen.
Ja gut, es ist dasselbe wie mit der Mietpreisbremse. Es wäre besser, die Miete zu fördern, als so einen Markteingriff zu machen. Weil in der Tat, wenn ich die Ticketpreise senke, dann profitiere ich von Leuten, die es nicht brauchen. Gilt auch fürs 9 Euro oder 49 oder 29, was immer das Ticket kostet. Genauso gilt es auch bei den Wohnungen. Wenn ich die Wohnung für alle billiger mache, was ja die Mietpreisbremse und andere Dinge machen, dann profitieren davon auch viele Leute, die es eben nicht nötig haben. Das ist also ein schönes Beispiel. Sie sagen im Prinzip, okay, wir sollten eigentlich anders subventionieren. Verstehe ich. Aber kommen wir nochmal auf die Bahn generell zurück. Wir haben gesagt, Die Bahn, ich sage mal Sondervermögen der ersten Klasse für den Bund, konfliktiere Ziele. Also liegt es daran, dass die Politik da im Prinzip so sehr reinregiert und sonst könnte sie es besser machen oder haben die auch schon irgendwelche Managementthemen?
Also die Politik regiert da schon rein, aber an der falschen Stelle und mit den falschen Stellschrauben. Und um das zu begründen, würde ich gerne mal auf den letzten Bericht des Bundesrechnungshofes verweisen. Der Bundesrechnungshof schreibt regelmäßig Berichte zur Situation bei der Deutschen Bahn. Er schreibt auch Berichte zur Situation der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV. Da war der letzte Bericht ein Jahr zuvor erschienen. Das war also Anfang des Jahres 2022. Und ich habe den Eindruck, wenn man sich diese Berichte durchliest, da wird sehr, sehr viel Konkretes und Korrektes dargestellt und aufgegriffen. Und die politisch Handelnden, die politisch Verantwortlichen, entweder lesen sie die gar nicht oder sie ignorieren es einfach komplett. Sie ignorieren es komplett. Und wenn man bedenkt, wie viele Milliarden Euro an Subventionen und Zuschüssen in das System Deutsche Bahn in den letzten Jahrzehnten geflossen sind, dann ist das einfach nur ein Unding, wie die Bahn finanziell jetzt dasteht, welche Struktur das Schienennetz hat. Und man fragt sich wirklich, was ist mit dem Geld eigentlich passiert? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, das ist ganz konkret. Ich schicke Ihnen diesen Bericht gerne zu, den können Sie dann in den Shownotes zu dem Podcast auch verlinken. Im Grunde genommen hat sich die Situation, die der Bundesrechnungshof in seinem vorletzten Bericht schon kritisiert hat, an keiner Stelle in irgendeiner Form verbessert, sondern hat sich durch die Bank verschlimmbessert. Und Zahlen, die mir, wo ich als steuerzahlender Bürger einfach denke, das darf überhaupt nicht wahr sein. Also seit 2016, oder nein, ich muss noch mal vorher ausholen, die Deutsche Bahn wurde, als die Bundesbahn aufgelöst wurde und sie dann zu einem Unternehmen zunächst mal am Markt, zu einer AG gemacht wurde, hat man der Bahn an diesem Tag sämtliche Schulden erlassen. Die ist also schuldenfrei als Aktiengesellschaft gestartet. Und jetzt hat die Bahn in Summe Schulden von um die 30 Milliarden Euro angehäuft. Das ist so eine Hausnummer, 30 Milliarden Euro. Und nach der Analyse des Bundesrechnungshofes ist beispielsweise der Schuldenstand der Deutschen Bahn seit 2016 jeden Tag um 5 Millionen Euro gestiegen. 5 Millionen Euro neue Schulden pro Tag bei der Deutschen Bahn. Und trotzdem kriegen wir überhaupt nichts hin. Und da muss man die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Und das hat was damit zu tun, das ist jetzt ein Thema für den Bahnvorstand oder die diversen Bahnvorstände, die seit der Bahnreform tätig gewesen sind. Da wurden wilde Expansionen ins Ausland gemacht. Man hat Logistikdienstleister dazu gekauft, von denen man sich jetzt wieder trennen will. Also diese Diskussionen um den Verkauf von Schenker.
Die hat man ja zurückgezogen. Ja,
aber das muss man sich auch mal vorstellen. Schenker ist eigentlich der einzige Bereich der Deutschen Bahn, der in den vergangenen Jahren einigermaßen zuverlässig Gewinne erwirtschaftet hat. Alle anderen Bereiche, also alles, was Kernaufgabe der Deutschen Bahn ist, insbesondere in Deutschland, sei das nun das Thema Infrastruktur, sei es das Thema Cargo, Frachtverkehr, sei es das Thema Regionalverkehr, sind durch die Bank jahrelang defizitär gewesen. Und zuletzt jetzt auch der Fernverkehr. Da wird dann viel auf Corona geschoben. Corona ist aber vorbei. Wir erleben es bei anderen Verkehrsträgern, das steigt wieder dramatisch an. Und obwohl man eine solche katastrophale Bilanz bei der Deutschen Bahn hat, muss man sagen, dass sämtliche verkehrsspezifischen Ziele oder auch Umweltziele, die man mit den Milliardensubventionen verbunden hat, die man in die Bahn gesteckt hat, die werden regelmäßig und zuverlässig verfehlt und nicht erreicht. Wir haben ja heute nicht weniger Pkw auf der Straße als vorher. Wir haben mehr und wir haben mehr Verspätungen, als das vor 10 und vor 15 Jahren der Fall war im Verkehr. Wir haben mehr Zugausfälle. Und das sind eben alles Dinge, wo ich sage, da stimmt was an den grundsätzlichen Strukturen auch nicht. Also es wird sicherlich niemand im Ministerium hingehen und für die Bahn ausrechnen, was die Fahrpreise sind. Aber wenn man der Bahn garantiert, dass man jegliche Defizite am Ende des Jahres durch Steuergelder immer ausgleicht, dann muss man sich ja nicht wundern, dass die auf Ideen kommen, um ihre Tickets quasi zu verschenken. Denn dann kann man zumindest sagen, ja, aber guck mal, die Fahrgastzahlen sind doch entsprechend. Und das sind eben alles so Entwicklungen, die können nicht gut gehen auf Dauer. Und da sehe ich die dringende Notwendigkeit, auch aus politischer Sicht mal ganz, ganz andere Zielsetzungen zu formulieren.
Ja, die Frage, die ich erstmal hätte, so ein bisschen so die 30 Milliarden Schulden, klingt natürlich schlimm. Die Frage wäre natürlich, okay, wie viel, also Gewinn machen Sie keinen, habe ich das verstanden. Wie viel Umsatz machen Sie eigentlich? Und meine Frage wäre auch, was lassen wir uns denn als Deutschland die Bahn kosten? Vielleicht ist es ja so, dass in anderen Staaten, die auch Zuschüsse bekommen, wir einfach sagen müssen, okay, so eine Bahn kostet einfach so viel Prozent vom BIP. Ein Teil kommt rein über Ticketpreise und ein Teil muss halt der Staat zuschießen, weil dafür haben wir die Infrastruktur. Das ist ja...
Also was die Bahn kostet, das ist ganz, ganz schwierig zu ermitteln, weil da kommt Geld aus den unterschiedlichsten Quellen. Also man muss sich da zunächst mal die Sätze anschauen, die zur Bahnfinanzierung oder die die Bahnfinanzierung definieren. Da gibt es ein entsprechendes Gesetz, das vor 20 Jahren zum ersten Mal ungefähr beschlossen wurde, ein Leistungsliefervereinbarungsgesetz. Das ist mehrfach geändert worden. Der nächste Punkt ist der, wie viel Schulden hat sie, wo steht sie da? Mittlerweile ist es soweit, dass ja der Bund plant, jetzt zunächst einmal noch 5 Milliarden Euro an Eigenkapital in die Bahn reinzuschießen. Das haben Sie sicherlich auch gelesen. Das heißt, da wird eine Erhöhung des Eigenkapitals vorgenommen, wird übrigens von der Bundesbank scharf kritisiert, gibt es mehrere Berichte dazu, nur um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Überschuldung der Situation kommt. Die andere Frage, die ich stelle, ist, Sie sprachen das gerade an, auch in anderen Ländern wird die Bahn subventioniert. Das ist richtig. Da gibt es kein Vertun. Da stelle ich mir aber schon die Frage, inwieweit ist das eigentlich richtig, dass ein bestimmtes Verkehrssystem konsequent und dauerhaft quersubventioniert wird aus Steuermitteln, wenn es doch eigentlich darum gehen sollte, Mobilität zu ermöglichen. Und für mich stellt sich immer die Frage, der Bund hat eigentlich welche Einnahmen? Es ist ja auch so, dass dadurch, dass wir mobil sind, hat ja der Staat und insbesondere der Bund auch sehr, sehr große Einnahmen. Hier würde ich jetzt gerne mal ein anderes Verkehrssystem, nämlich die Straße, nehmen. Also die Einnahmen, die der Bund dadurch hat, dass wir ab und zu mit dem Auto fahren oder manche Leute auch sehr häufig mit dem Auto fahren, die sind um ein Vielfaches höher als die entsprechenden Ausgaben, die der Staat hat, um die Straßeninfrastruktur bereitzustellen oder auch andere Infrastrukturkomponenten, die für das Verkehrssystem Straße notwendig sind. Das sind nämlich die Steuern, die wir an der Tankstelle hinterlassen. Das sind die Kfz-Steuern. Es sind die Lkw-Mautgebühren, die ja, ich glaube, 7-mal angehoben wurden, seitdem man die Maut eingeführt hat. Also da haben wir die Situation, dass die Einnahmesituation dramatisch höher ist als die Ausgabesituation des Staates.
Das heißt, für die Staatsfinanzen sollten wir aufhören, Bahn zu fahren, alle Auto fahren.
Ja, das könnte man so sagen. Dann würde aber der Verkehr komplett stillstehen. Das wissen wir auch. Deswegen müssen wir, wenn wir über Mobilität langfristig, nachhaltig, ganzheitlich nachdenken, das ist eine meiner wichtigsten Argumente immer, wir müssen auch die Art und Weise, wie wir diesen motorisierten Individualverkehr, das ist ja das Autofahren, wie wir das betreiben, da müssen wir auch ganz andere Verfahren anwenden. Da sage ich immer, deswegen müssen wir Mobilität anders denken. Aber zurück zur Bahn. Bei der Bahn ist es eben so, dass die Einnahmen des Staates, die ja auch vorhanden sind, auch auf Bahntickets zahlen Privatleute ja jetzt nur noch 7% Umsatzsteuer, nicht mehr 19% im Fernverkehr, sondern nur noch 7% und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen das, was die Bahn hat, dann vom Strom, den die Bahn kauft, da sind auch gewisse Energieabgaben dabei. Aber die Einnahmen, die der Staat insgesamt aus dem Betrieb des Bahnverkehrs hat, sind ungleich geringer als das, was in die Bahn investiert wird. Und da sage ich dann, wenn man das über viele Jahre anhält, dann ist das eine gewisse Form von Wertvernichtung. Um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, dass im letzten Jahr die Gesamtzuschüsse des Bundes oder des Staates, muss man sagen, in den Bahnverkehr bei etwa 45 Milliarden Euro gelegen haben. Und das sind natürlich schon Summen. Also so einiges kann ich nachvollziehen. Das ist durch diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist der Bund ja sowieso verantwortlich für den Neubau des Schienennetzes, wohingegen für die Wartung des Schienennetzes die Bahn selbst verantwortlich ist. Und da wird meines Erachtens zu Recht von vielen Experten dem Management der Bahn vorgeworfen, dass es in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten immer für die Bahn besser gewesen ist, nicht zu warten, keine Instandhaltung zu betreiben, sondern abzuwarten, bis ein Neubau notwendig ist, weil dann kommt es nicht aus Bahnmitteln, sondern dann kommt es aus Bundesmitteln. Und das halte ich schon mal für einfach eine eklatante Fehlkonstruktion. Und der andere Punkt an dieser Stelle ist dann eben noch, wie viel Geld nehme ich eigentlich ein mit der Leistung? Ja, das ist, wir erkennen das aus anderen Systemen, weil da eine vermeintliche, wir reden immer von einer, ich muss sagen, von einer vermeintlichen Umweltfreundlichkeit oder Umweltfeindlichkeit der verschiedenen Verkehrssysteme, die aber bei genauem und ganzheitlichem Hinsehen längst nicht so ausgeprägt ist. Ich glaube, Sie hatten darüber auch schon mal einen Podcast, was für Gebühren jetzt anderen Systemen immer oben drauf gepackt wird. Und bei der Bahn wird es eigentlich immer so gemacht, dass die Einnahmen des Staates sehr viel geringer sind.
Ja gut, weil man möchte, dass die Leute eben Bahn fahren und nicht Auto fahren.
Ja, und gleichzeitig funktioniert das so schlecht. Und da stelle ich die Frage, warum hat eine Regierung oder ein Staat zu möchten, wie ich für mich Mobilitätsleistung in Anspruch nehme? Wenn wir tatsächlich dazu kommen wollen, dass wir die Systeme effizient betreiben, und das ist genau mein Punkt, ich sage, das Mobilitätsbedürfnis eines jeden will ich nicht beeinflussen und das will ich gar nicht steuern oder regeln. Das will ich zum einen über eine faire Bepreisung machen, damit die Leute sich, die können sich so viel Mobilität leisten, wie sie Mittel zur Verfügung haben. Und die, die sich nicht genug leisten können, die müssen gezielt unterstützt werden. Und dazu muss ich das Thema Bahn ganz anders finanzieren. Dazu muss ich komplette Strukturen aufbrechen. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand vorschreibt. Ich möchte, dass es fair bepreist ist. Das heißt, wenn wir eine CO2-Abgabe haben und ich habe eine bestimmte CO2-Menge, die pro Personenkilometer Verkehrsleistung anfällt, mit dem System Auto oder Flugzeug oder Bahn, dann möchte ich, dass wir dazu kommen, dass der Passagier oder der Fahrgast, der unterwegs ist, diesen Preis als CO2-Abgabe bezahlt. Und unsere gesamte Finanzierungssystematik ist mittlerweile so auf den Kopf gestellt worden, das ist überhaupt nicht mehr transparent. Das heißt, das allererste, was ich wirklich dringend fordere, ist, dass wir mal eine Transparenz dafür bekommen. Und nach Aussagen des Bundesrechnungshofes kann das selbst in Berlin, in der Bundesregierung, keiner mehr ohne weiteres sagen, wie viel Geld fließt eigentlich aus welchen Quellen, aus welchen Töpfen, aus welchem Ministerium. Wohin bei der Bahn?
Ja gut, es ist aber jetzt ja nicht das Neue bei der Bahn. Ich meine, wir haben es ja auch bei der Energiewende. Da wird ja auch gesagt, es ist nicht möglich zu sagen, was es alles kostet. Und es wäre auch nicht sinnvoll, sagt die Regierung. Und das klingt für mich auch so ein bisschen so, hier will ja keiner Transparenz. So, jetzt haben wir aber trotzdem Situation, wir haben eine Bahn und wir haben das politische Ziel, wir wollen Mobilität in Deutschland weiterhin haben und wir können die Bahn nicht abschaffen, weil dann bleiben wir alle auf der Autobahn stehen. Das verstehe ich auch. Das heißt doch eigentlich, wie können wir die Bahn sanieren?
Ja, das ist jetzt die berühmte 1-Million-Dollar-Frage, die Sie mir stellen. Ich kann dazu immer nur auf der Basis von den Analysen, die ich durchgerechnet habe, Antworten geben. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass diese Antworten für viele Menschen unbefriedigend sind. Manchmal zu Recht unbefriedigend.
Ja, dann geben Sie erstmal die Antworten und dann kann ich ja meckern.
Okay. Sehr gerne.
Stellvertretend für die Menschen.
Ja, der erste Punkt ist der, wir müssen Transparenz schaffen, wo, auf welchen Strecken wird eigentlich wie viel Bahn gefahren. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen mit dem System Bahn, wo ich eben mit zig Tonnen schweren Zügen unterwegs bin. Und wir haben in Deutschland Strecken, das weiß ich aus Quellen, die nicht öffentlich sind, da sind am gesamten Tag weniger als 300 Menschen mit dem Zug unterwegs. Und das kann sich schlicht kein Mensch mehr leisten. Das heißt, wir müssen zunächst einmal eine ganz saubere, knochentrockene Analyse machen, wo wird wie viel Bahnverkehrsleistung in Anspruch genommen, und zwar im Personenverkehr und auch im Frachtverkehr. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist dann der, dass wir überlegen müssen, was sind die Menschen bereit, für eine Verkehrsleistung, eine zuverlässige Verkehrsleistung, wenn ich mit dem ICE von Köln nach Frankfurt oder von Köln nach Hamburg oder nach München fahre, dafür zu bezahlen. Und was kann ich eigentlich dann für eine Leistung anbieten? Also wir müssen zu sowas wie Cost-Based Pricing kommen. Und da stellt sich eben dann sehr schnell heraus, dass das Bahnfahren in Hochgeschwindigkeitszügen, wie das bei uns propagiert wird, erstens keineswegs so umweltfreundlich und ökologisch ist, wie das immer wieder gerne behauptet wird. Das ist schlichtweg falsch. Und zweitens extrem teuer ist, weil diese Strecken auch unglaublich teuer sind. Und ich bin sehr sicher, dass wenn man diese Analyse offen und ehrlich macht, dass man dann solche Dinge wie den Deutschland-Takt, der ja mal ursprünglich für 2040, 2045 angedacht war, jetzt in einer nicht so lange zurückliegenden Aussage von unserem Verkehrsminister so auf 2060 oder 2070 verschoben worden ist. Das werden wir beide nicht mehr erleben. Und ich sage aus meiner Sicht, das ist auch gut, dass ich das nicht mehr erlebe, weil sowas lässt sich in Deutschland nicht realisieren. Das wird niemals funktionieren und das ist so teuer, dass wir uns das schlicht nicht leisten können. Und an der Stelle muss man dann überlegen, für welche Entfernungen ist die Bahn eigentlich ein geeignetes Verkehrsmittel? Was gibt es für Alternativen? Was werden sich für Alternativen in der Mobilität in den nächsten Jahren entwickeln? Ich denke da an vollautomatisches Fahren, an dieses autonome Fahren und auch das Carsharing. Und das sind eben alles Dinge, die in den derzeitigen Überlegungen unserer Verkehrspolitiker eine viel zu geringe bis gar keine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen sehr viel zukunftsorientierter denken, was für Alternativen es eigentlich in Zukunft geben wird. Denn machen wir uns nichts vor. Die Bahn, wie wir sie heute betreiben, das auf festgelegten Strecken, in festgelegten Fahrplänen, mehr oder weniger pünktlich, riesengroße, oftmals komplett überdimensionierte Züge unterwegs sind, um Menschen zu transportieren. Das ist genau das gleiche Modell, wie man es im auslaufenden 19. Jahrhundert hatte, als man anfing, in Deutschland das Bahnnetz aufzubauen. Und da gibt es heutzutage bessere Technologien.
Ja, zum einen natürlich so, das ist ja wieder mal typisch, weil es ist so ideologisch gesagt, wir wollen die Bahn, deshalb macht man die Bahn, egal, kostet was es wolle, weil die Frage, die Sie jetzt stellen und aufgeworfen haben, ist ja ketzerisch. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz Sie ein bisschen challengen, weil ich sag mir so, also, ich bin viel in der Schweiz unterwegs, Schweiz funktioniert super. Klar, es ist ein kleineres Land und so weiter, aber die Bahn ist pünktlich und die, so. Man kann Frankreich schauen, Frankreich ist super. Ich meine, die TGVs sind Schnellzüge, auch wenn ich Ihnen zuhöre, war es ein Fehler, dass die Franzosen die Schnellzüge gebaut haben. Gleichermaßen können wir mit Japan sagen. Japan hat eigene Trassen für die Züge schon vor, was ich, 50 Jahren gebaut. Die Züge fahren pünktlich, so zwar so pünktlich, dass wenn man mehr als 60 Sekunden Verspätung hat, sprechen die von einer Verspätung. Also das ist ein bisschen was anderes als bei uns. Müssen wir noch genauso gut sagen, die Franzosen, die Japaner, ein bisschen die Schweizer haben Fehler gemacht, weil sie haben quasi aufs falsche Pferd gesetzt. Aber eigentlich würde man sich, ich glaube, die Leute sind ganz happy mit dem System, was sie haben da.
Ja, zum Teil, also zum Teil stimme ich Ihnen zu, das ist richtig. Fangen wir mal beim Beispiel Schweiz an, weil das wird ja immer wieder auch von Bahnprotagonisten hier in Deutschland, Pro Bahn und Allianz Pro Schiene und so weiter genommen. Da heißt es dann immer einfach, in der Schweiz wird pro Kopf der Bevölkerung viermal so viel Geld in das Schienennetz oder in das Bahnnetz gesteckt wie in Deutschland.
Gut, haben wir auch mehr Berge, nicht? Also
ja, das ist genau der Punkt. Also erstens mal muss man sagen, eine Hälfte von diesem Vierfachen ist schon dadurch bedingt, dass in der Schweiz ein höheres Preisniveau herrscht, dass das, wenn man es also im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt der Schweiz sieht und zu den Lebenshaltungskosten, die man in der Schweiz hat, dann ist es nicht mehr das Vierfache, sondern es ist nur noch die Hälfte. Und dann muss man bedenken, die Schweiz ist natürlich ein Land, bei dem es durch die vorgegebene Topografie einfach sehr aufwendig ist, ein Bahnnetz zu betreiben und im Übrigen auch sehr, sehr ökologisch anspruchsvoll oder ökologisch schadhaft, weil die ganz viele Tunnel und ganz viele Brücken bauen. Ich habe ja vor vielen Jahren schon mal mit einem Professor von der Uni St. Gallen eine Analyse gemacht, die auch in der Schweiz veröffentlicht wurde, dort auf großes Interesse, sehr viel Kritik, aber auch Zustimmung gestoßen ist. Wenn Sie nur die Strecke Zürich-Mailand nehmen und sonst nichts weiter, dann ist, wenn Sie die CO2-Belastung, die aus dem Bau der Tunnel und der Brücken durch die Alpen entstanden sind, Sie legen das auch über 30 oder 40 Jahre oder noch länger auf die Verkehrsleistung und damit auf die Passagiere um, dann ist der CO2-Fußabdruck mit der Bahn oder mit dem Auto von Zürich nach Mailand zu fahren in jedem Fall größer, als wenn Sie einfach drüber fliegen, weil Sie diese extrem teure und extrem CO2-intensive Wegeinfrastruktur nicht benötigen. Ja, das muss man einfach mal sehen. Das wird immer wieder hier in Anspruch genommen und gleichzeitig muss man sagen, zumindest was den Norden Deutschlands angeht, haben wir ja nun wirklich nicht viel mit Bergen zu tun, da haben wir eher plattes Land und deswegen ist für mich dieses Argument, in der Schweiz wird sehr viel mehr Geld vom Staat, aus Steuergeldern für das Bahnfahren ausgegeben, wenn man es auf den einzelnen Bürger umrechnet, das zieht nicht so richtig, weil das hinkt. Und ich stelle aber wieder meine Frage, warum ist es denn überhaupt Aufgabe eines Staates, der Mobilität für jedermann ermöglichen soll, ein bestimmtes System zu, in dem Maße zu befördern oder zu fördern und aus anderen Systemen das abzuziehen. Man versucht damit möglicherweise aus ideologischen Gründen etwas voranzutreiben, verhindert dabei, dass sich wirklich innovative Ideen entwickeln. Und ich bin ja persönlich überhaupt nicht gegen Bahnfahren. Also ich habe das für mich mal kalkuliert. Ich bin mehr als 1500 Mal in meinem Leben mit dem Zug gefahren. Also die Leute, die mir vorwerfen, ich sei ein Bahnhasser oder ich wollte Bahnfahren verbieten, die sind vollkommen auf dem Holzweg. Ich wehre mich lediglich sehr vehement seit einigen Jahren gegen diese falschen Behauptungen, die immer vorgebracht werden. Und uns muss als Menschen, als Bürger, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Bahnfahren teuer ist, weil wir eben extrem teure Wegeinfrastruktur zwischen den Knotenpunkten bauen. Das ist nun mal mit landgebundenen Verkehrssystemen so. Das ist in der Luftfahrt und in der Schifffahrt, also zumindest in der internationalen Seeschifffahrt, anders. Die Luft, die ich brauche, um mit dem Flugzeug von München nach Hamburg zu kommen, die ist einfach da. Die muss ich nicht bauen, die kostet kein Geld, die muss nicht gewartet werden. Und das Gleiche gilt für den Atlantischen Ozean, wenn ich von Bremerhaven mit einem Frachtschiff oder ansonsten mit einem Schiff nach New York fahren möchte. Und das ist bei landgebundenen Systemen eben anders. Die brauchen zwischen den Knotenpunkten, also da, wo eine Reise beginnt und endet, immer entweder eine Straße oder eine Bahntrasse. Und je anspruchsvoller das Gelände topografisch wird, je mehr Hügel, Täler und so weiter ich überwinden muss, umso teurer und umso CO2-intensiver wird diese Trasse. Und deswegen ist es dann irgendwann auch aus ökologischer Sicht überhaupt nicht mehr sinnvoll, das Bahnfahren so zu fördern.
Okay, Frankreich.
Ja, Frankreich kann ich nur sagen, das TGV-Netz in Frankreich ist mal sehr, sehr effizient gewesen. Da hat man dann ein bisschen auch den Fehler gemacht, dass jeder lokale Bürgermeister irgendwann wollte, dass die TGV auch an seinem Bahnhof halten. Und das führt dann dazu, dass das System insgesamt sehr, sehr viel unwirtschaftlicher wird. Und man hat es dann ein Stück weit wieder korrigiert, indem man gesagt hat, wir haben jetzt hier Strecken, da wird zwischendurch nicht mehr gehalten. Also so eine Rennstrecke ist zum Beispiel ganz bestimmt Paris-Bordeaux geworden. Die ist erst vor einigen Jahren als Hochgeschwindigkeitsstrecke so fertiggestellt worden. Da sind längst nicht alle Franzosen glücklich mit. In Bordeaux hat das nämlich den Effekt gehabt, dass ganz viele Menschen, die in Paris arbeiten, ihren Wohnort nach Bordeaux verlegt haben. Und die sagen, ich fahre dann zweimal oder viermal die Woche mit diesem Hochgeschwindigkeitszug, auch natürlich mit staatlich subventionierten Preisen zur Arbeit nach Paris. Ist die Frage, ist das sinnvoll? Ökologisch ist es definitiv nicht, weil je größer die Entfernung ist, die ich zurücklegen muss, gerade wenn es Hochgeschwindigkeit mit Zügen ist, durch Tunnel und so weiter, desto größer ist auch der energetische Aufwand. Das ist jetzt in Frankreich, was CO2 angeht, definitiv besser als in Deutschland, weil die eben ganz viel Strom aus Atomkraftwerken haben. Da sind wir dann wieder beim Thema Energiewende oder missratene Energiewende in Deutschland. Aber insgesamt aus ganzheitlicher energetischer Sicht ist das auch nicht passend. Japan, China, da gibt es bestimmte Strecken. Bin ich auch schon vor über 20 Jahren unterwegs gewesen, von Tokio nach Yokohama beispielsweise. In China wird auch immer davon gesprochen, die Strecke Peking-Shanghai wird so gut angenommen. Ja, richtig, aber das sind Situationen, die haben wir nirgendwo in Europa. Also Peking und Shanghai sind beides Großeinzugsgebiete mit etwa 20 Millionen Einwohnern. Sowas gibt's in ganz Europa nicht. Und da kriege ich auch alle 20 Minuten oder alle Viertelstunde einen Zug voll. Es wird ja auch häufig behauptet, und deswegen gibt's überhaupt keine Flüge mehr zwischen den Städten. Das ist natürlich auch kompletter Unsinn. Da fliegen hunderte Flieger jede Woche zwischen Peking und Shanghai hin und her, obwohl es diese Hochgeschwindigkeitszüge gibt. Aber wir haben ja nicht einmal zwischen Paris und London solche Ballungsgebiete in dieser Größenordnung, wie man das mit Tokio, Shanghai, Peking oder auch anderen Städten in Asien hat. Wir müssen also auch immer überlegen, ob das, was wir von anderen Ländern bei uns gerne übernehmen würden, ob das dann angewendet auf die spezifische Situation, die wir in Deutschland oder in Europa haben, überhaupt noch passt. Das ist ja auch etwas, was in vielen politischen Themen gerne gemacht wird. Da sagt man mal, guck mal, die Norweger machen auch alles mit Elektroautos und da berücksichtigt kein Mensch, dass da eben vergleichsweise wenig Menschen wohnen in diesem, für die Größe des Landes, dass die sehr, sehr viel Regenfälle haben und eine sehr gebirgige Landschaft haben und dass die deswegen ganz, ganz viel mit Wasserkraft machen können, um Strom zu erzeugen. Diese Situation haben wir in Deutschland nirgendwo. Und deswegen kann man eben auch nicht hingehen und einfach sagen, okay, jetzt machen wir es so wie in Norwegen. Das ist eben diese manchmal sehr vereinfachte politische Sichtweise auf die Welt, die aber bei genauem Nachrechnen und bei genauem Hinschauen in sich zusammenbricht wie ein Kartenhaus im Wind.
Gut, dann kommen wir zurück, weil ich war ja schuld, dass wir vom Thema abgekommen sind. Jetzt kommen wir auf die Bahn zurück. Also wir haben verstanden, die Bahn hat politisch vorgegeben, den Wunsch, möglichst viele Leute zu transportieren. Könnte eigentlich selber ausrechnen, dass es sich nicht lohnt, traut sich nicht, das zu sagen. Hatte falsche Incentives nach dem Motto, lieber verschleißen als reparieren, dann kriege ich eine neue Strecke vom Bund bezahlt. So, jetzt sind wir da, wo wir sind. Wenn Sie jetzt morgen Bahnvorstand werden oder Verkehrsminister, was machen Sie anders?
Also als erstes mache ich das, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Und das wird nicht von heute auf morgen und auch nicht in 14 Tagen gehen. Ich muss Transparenz schaffen über die wahre Situation, was die Kosten angeht, was die Verkehrsmengen angeht, die geleistet werden, sowohl im Personenverkehr wie im Güterverkehr.
Das wäre meine Vermutung übrigens, ich glaube, das haben die. Für so doof halte ich die nicht. Die trauen sich nur nicht, das zu sagen. Machen wir weiter.
Also sie machen es definitiv nicht öffentlich, wenn ich da nochmal einhaken darf. Das fängt ja schon damit an, dass in Deutschland es wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird, wie viele Personen auf welcher Strecke unterwegs sind. Diese Zahlen kriegen sie nirgendwo von der Bahn. Da dürfen Politiker ohne Handy, ohne Bleistift, ohne Papier ab und zu mal, wenn sie das möchten, irgendwo in Berlin in einen Raum gehen. Das ist wie ein War Room bei einem Mergers and Acquisitions Geschäft. Dürfen sich Unterlagen dazu anschauen. Es darf nichts kopiert werden. Es darf nichts aufgeschrieben werden. Und das Ganze wird von der Bahn und von der Politik damit begründet, dass das eben, sag mal, der Wettbewerbsschutz der Deutschen Bahn ist. Und jetzt stelle ich mir dann schon die Frage, wo, also im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn überhaupt keinen Wettbewerb in Deutschland. Und im Nahverkehr ist das mit dem Wettbewerb und der Bahn sowieso so eine Sache. Das heißt, wir müssen ganz klar sagen, es wird definitiv in einer solchen Situation dazu kommen, dass gewisse Leistungen der Bahn auf Strecken, die sich schlicht nicht rentieren und niemals rentieren werden, nicht mehr angeboten wird. Das ist eine Ausdünnung des Angebots. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Pro Bahn und Allianz Pro Schiene und so weiter, was die alle fordern. Aber wenn wir zu einer, ich sag mal, auch betriebswirtschaftlich, ökonomisch vernünftigen Situation zurückkommen wollen, dann wird das unausweichlich sein. Und ich bin mir bewusst, dass wir dann Angebote werden machen müssen, um Mobilität für Menschen in diesen Regionen sicherzustellen. Aber es darf nicht auf Dauer so weitergehen, dass da, wo alle 2 Stunden ein Zug fährt, über 16 Stunden am Tag, dann sind das 8 Züge in jede Richtung und in Summe habe ich 300 Personen, die damit fahren. Das kann sich überhaupt niemand mehr leisten. Dieses Geld hat auch unser Staat nicht mehr. Und das kann er auch irgendwann von den Bürgern, wie auch immer, nicht mehr rauspressen bei all den anderen Aufgaben, die wir haben. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, ganz klar zu sagen, wo ist jetzt die Nachfrage nach Bahnleistung tatsächlich vorhanden? In welchem Umfang? Und dann wird ein weiterer Schritt sein, das viel stärker auszubauen, was von Verkehrsexperten als Intermodalität oder Multimodalität bezeichnet wird. Dass man also auf einer Reise oder mit einem Transportvorgang von A nach B unterschiedliche Verkehrssysteme nutzt und nicht immer nur mit der Bahn unterwegs ist oder nur mit dem Auto oder nur mit dem Flugzeug. Das bedeutet wirklich Mobilität anders denken. Und wenn ich da noch einen Satz dazu sagen darf, weil das ja auch seit Jahrzehnten gefordert wird und leider nicht erfolgreich sich umsetzen lässt. Man sagt immer, wir müssen mehr Güter auf die Bahn bringen. Das ist jetzt ein Thema Güterverkehr. Das habe ich sehr genau analysiert für Deutschland und für die Schweiz. Da habe ich auch vor wenigen Tagen einen sehr viel beachteten Artikel veröffentlicht. Obwohl auch in diese Richtung Milliarden Investitionen geflossen sind, das gilt sowohl für die Schweiz wie auch für Deutschland, wurden nirgendwo die in den letzten Jahren formulierten Ziele, was die Verlagerung von Güter- und Frachtverkehr von der Straße auf die Schiene angeht, die wurden nirgendwo erreicht. Die wurden auch in dem sehr guten Bahnland Schweiz nicht erreicht. Also wenn Sie sich anschauen, da gibt es Interviews, vom Direktor des Schweizer Verkehrsministeriums aus dem Jahre 2016. Das ist das Jahr, in dem der Gotthard-Basistunnel eröffnet wurde, wie viel Verkehr man in Tonnenkilometern im Jahre 2030 auf der Schiene haben möchte, im sogenannten alten Transitverkehr. Das ist also der Verkehr, der komplett durch die Schweiz durchgeführt wird. Da hat man bis zum Jahre 2022, das ist zwar noch nicht 2030, aber es ist fast die Halbzeit von 2016 gerechnet, hat man schlicht überhaupt nichts erreicht. Da sind in nackten Zahlen ist das sogar leicht zurückgegangen in Tonnenkilometern zwischen 2016 und 2022, obwohl der Gotthardtunnel fertiggestellt worden war zwischenzeitlich. Und da muss man meines Erachtens auch ganz andere Dinge angehen. Warum wird in Deutschland immer gefordert, dass wir so eine schnelle Güterverbindung beispielsweise von Rotterdam bis nach Genua haben müssen? Es konnte mir noch niemand erklären, warum wir das eigentlich brauchen, außer dass man sagt, ja, das ist wichtig, dass die Güter auf die Schiene gehen. Und da komme ich eben zu der Erkenntnis, das ist jetzt wieder diese ganzheitliche Betrachtung. Wenn es so teuer ist, ökologisch wie ökonomisch, Güter auf dem Landweg zu transportieren, muss ich dann nicht dafür sorgen, dass die Transporte auf dem Nicht-Landweg möglichst ausgebaut werden? Das heißt für Massengüter ganz klar das Schiff. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich von Hamburg beispielsweise, wenn im Hamburger Hafen ein Container ankommt mit Destination Schweiz, dann ist der etwa doppelt so lang auf dem Landweg unterwegs, egal auf einem LKW oder im Zug, als wenn er beispielsweise von Genua in die Schweiz transportiert werden würde. Und das ist natürlich auch etwas, das ist in einer gewissen Form Verkehrsvermeidung. Aber den Hemden oder den Jeans, die aus China ankommen, denen ist es egal, ob die in Genua auf einen Zug oder auf einen LKW umgeladen werden und nach Zürich transportiert werden oder ob die in Hamburg ausgeladen werden. Wem das nicht egal ist, das ist natürlich der Hamburger Hafen AG und den Arbeitern dort. Das Gleiche gilt übrigens für Österreich. Das habe ich auch mal analysiert. Da gibt es Veröffentlichungen darüber. Für den österreichischen Fracht- und Güterverkehr ist Hamburg der wichtigste Hafen. Die Strecke von Hamburg nach Wien ist fast 800 Kilometer lang. Und die Strecke von Hamburg nach Klagenfurt, um mal dieses Beispiel zu nehmen, die ist fast 1100 Kilometer lang. Der nächstgelegene Seehafen, sowohl zu Wien wie auch zu Klagenfurt, wäre Trieste an der Adria. Ist der größte adriatische Hafen.
Ja gut, aber die Jeans sind natürlich auf einem Schiff nur mit Jeans. Und die Jeans gehen von dort ja nicht nur nach Wien und nach Zürich. Sie gehen ja auch nach München, Berlin, in Hamburg, Stockholm, London, was immer. Also da muss man natürlich wieder sehen, das ist jetzt, habe ich verstanden.
Sehr komplex. Das ist sehr, sehr komplex, da haben Sie recht. Aber Mobilität anders denken heißt eben auch über solche Logistikketten im Ganzen nachzudenken und nicht nur zu gucken, wie ich jetzt eben auf einem viel zu langen Landweg die Güter von der Straße auf die Schiene bringe.
Na gut, aber da muss es nur teurer werden. Da müssen Sie einfach dann sagen, Sie ja im Prinzip, mach es einfach nur teurer, dann wird der Markt schon regeln.
Dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn derjenige, der eine Jeans kauft, mit dem Preis auch die Transportkosten einigermaßen fair bezahlt, wenn das transparent würde, dann würden sich diese Dinge regeln. Das passiert bei uns aber leider nicht, weil wir eben ganz andere Strukturen haben, die diese Preistransparenz und damit auch das Umlegen des echten, des wahren Preises. Sie sind der Ökonom. Ich bin ja nur Informatiker, aber ich habe BWL als Nebenfach gemacht und ich weiß, dass es sehr wohl sowas gibt wie Cost-Based Pricing in der Ökonomie oder in der Betriebswirtschaftslehre. Und das wird eben gerade bei Mobilitätsthemen überhaupt nicht angewandt. Wir haben teilweise extrem überteuerte Leistungen, die in dem Mobilitäts- und Transportumfeld erbracht werden, weil riesige Steuern und Gebühren drauf sind. Und wir haben extrem stark subventionierte Leistungen. Und das führt dazu, dass wir hier nicht wirklich zu Veränderungen kommen. Und das führt vor allem auch dazu, dass wir nicht zu wirklich ökologischeren Systemen kommen.
Wenn ich Sie verantwortlich machen würde für die Bahn, dann würde die Deutsche Bahn schrumpfen. Sie hätte weniger Güterverkehr, weil dann würden wir nämlich feststellen, dass es besser ist, den sozusagen aus Genua zu transportieren, sage ich jetzt mal. Sie hätte weniger Personenverkehr, weil wir feststellen würden, es gibt viele Strecken, die rechnen sich einfach nicht, die sind nicht wirtschaftlich. Plus, sie hätte weniger Personenverkehr, weil wir sagen würden, wir sind zurzeit überhaupt nicht in der Lage, den Marathon zu laufen, den wir gerne laufen wollen. Wir sind froh, wenn wir 100 Meter schaffen. Das heißt, Ihr Programm ist, lass uns die Bahn gesund schrumpfen.
In Teilen haben Sie recht. Ich würde aber nicht alle Schlussfolgerungen, die Sie gerade schon gezogen haben, ohne weiteres zustimmen. weniger Güterverkehr, nur weil wir beispielsweise die über, ich glaube, es sind 160 Güterzüge, die jede Woche zwischen Hamburg und Österreich unterwegs sind. Nur weil die nicht mehr so, nehmen wir mal an, die Hälfte fällt davon weg, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass auf den schon vorhandenen Güterstrecken der Bahn Kapazität frei wird, um möglicherweise andere Dinge auf die Schiene zu bringen, die dort derzeit nicht sind. Ja, das hat ja immer wieder auch was. Im Güterverkehr wird ja auch beklagt, dass einfach nicht genügend Kapazitäten da sind. Was aber auch eine Rolle spielt im Güterverkehr insbesondere, und da, das ist gut, dass Sie das angesprochen haben, dass ich das nochmal erwähnen kann. Wir müssen uns da auch darüber im Klaren sein, dass es ja letztendlich Transportanforderungen von Kunden sind, die bedient werden müssen. Und diese Transportanforderungen, gerade im Güterverkehr und im Frachtverkehr, die haben sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch geändert. Ich mache sofort einen Haken an die Aussage, dass es kein besseres Verkehrsmittel gibt als die Bahn, um beispielsweise Eisenerz oder Koks von Duisburg Binnenhafen zu einem Stahlwerk im Ruhrgebiet zu bringen. Da gibt es kein besseres Verkehrsmittel. Aber diese Art von Massentransporten, die nehmen ab, weil unsere Volkswirtschaft sich verändert. Und der Güterverkehr hat sich dahingehend verändert, dass wir heute jeden Tag Millionen von Paketen und Päckchen haben, die von den Amazon-Logistikzentren, entweder von Amazon selbst oder von DHL oder mit Lebensmitteln, HelloFresh-Pakete und was es da alles gibt, die ganzen Versandhändler. Das ist ein Geschäft, das ist komplett ungeeignet für die Bahn. Weil da geht es darum, über Nacht, das ist ja genau das Dienstleistungsversprechen, was die Anbieter machen. Und das ist genau das, was die Kunden einkaufen und auch bezahlen. Entweder über ihre Frachtgebühr oder über ihre Amazon Prime Gebühr, die beispielsweise in den letzten Jahren von 49 Euro auf mein 89 Euro angehoben wurde. Und das ist kein Geschäft für die Bahn. Und dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, wir können nicht mit den Bahnstrukturen, die in den 60er und 70er Jahren die Stahlwerke sowohl im Saarland wie im Ruhrgebiet mit Materialien versorgt haben. Mit diesen Strukturen können wir nicht einfach sagen, weil wir mehr Güter auf die Bahn bringen wollen, machen wir jetzt die Amazon-Logistik mit der Bahn. Oder ähnliches Beispiel, die Versorgung von Supermärkten mit Gemüse und Frischobst jeden Morgen. Das hatten wir in den 60er Jahren auch nicht. Da konnte man in Deutschland fast irgendwo eine Ananas kaufen. Aber heute wird in jedem Supermarkt und Discounter werden, ich sag mal, nicht in jedem, aber in Summe, da werden Tonnen, zig Tonnen dieser Waren angeboten und die erfordern ganz andere Logistikkonzepte. Und wir machen in Deutschland immer wieder den Fehler, dass wir sagen, das Logistikkonzept, was die Bahn liefern kann, das wollen wir jetzt versuchen anzuwenden auf die neuen Anforderungen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert im Güter- und Frachtverkehr nicht. Und genauso halte ich es für grundfalsch, weil Sie fragen, was würde ich in Zukunft anders machen? Und das geht jetzt wieder weit über die Deutsche Bahn hinaus. Wir müssen, das betone ich immer wieder, Mobilität anders denken und wir müssen aufhören, unsere Mobilitätsanforderungen immer in Form von Systemen, von Verkehrssystemen zu denken. Wir müssen die sehr viel stärker orientieren an Anforderungen wie lokale Mobilität, regionale Mobilität, nationale und internationale Mobilität. Weil die Anforderungen sind unterschiedlich. Also das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie in den Kühlschrank gucken und Sie stellen fest, da fehlt jetzt Milch, dann sagen die, ich muss mal schnell noch zum Supermarkt und einen Liter Milch kaufen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir sagte, ich muss mal schnell jetzt nach New York. Das heißt, für interkontinentalen oder internationalen Verkehr habe ich ganz andere zeitliche Vorlaufzeiten als für eine lokale oder regionale Mobilität. Die ist sehr viel stärker von Spontaneität geprägt. Dieses Anforderungsmanagement an Transport- und Mobilitätsleistung geht vollkommen verloren, wenn ich immer nur in Systemen, in Verkehrssystemen denke. Und so sind aber alle unsere Strukturen aufgebaut. Wenn Sie ins Verkehrsministerium reinschauen, ins Organigramm, dann haben Sie da neben den klassischen Bereichen wie Personal und Finanz und so, da haben Sie Hauptabteilungen, die sind für Bahnverkehr verantwortlich, dann gibt es für Flugverkehr, dann gibt es für Straßenverkehr und dann gibt es für die Binnenschifffahrt. Und so sind die Landesverkehrsministerien aufgebaut und so sind auch unsere gesamten nachgeordneten Behörden aufgebaut. Wir haben ein Kraftfahrtbundesamt, wir haben Straßenverkehrsverwaltungen für die einzelnen Länder. Wir haben aber nirgendwo Strukturen, die sich darum kümmern, wie ich eigentlich im Idealfall lokale, regionale Mobilität aufbauen kann, wie ich nationale Mobilität aufbauen kann und wie ich internationale Mobilität aufbauen kann. Und das sind strukturelle Veränderungen. die lassen sich niemals innerhalb von wenigen Monaten oder auch nur innerhalb einer Legislaturperiode lösen. Aber wir müssen dringend anfangen, darüber nachzudenken, um eben in 20 oder 30 Jahren dann mal wieder zu vernünftigen Lösungen zu kommen.
Herr Rademacher, das heißt eigentlich übersetzt, wir müssen einfach mal ein bisschen abrüsten und uns von Wunschszenarien verabschieden und einfach mal ein bisschen mehr Rationalität auch bei diesem Thema in die Diskussion einfließen lassen.
Ja, da stimme ich Ihnen uneingeschränkt und zu 100% zu. Und Sie kennen mich schon ein bisschen und der ein oder andere Hörer Ihres Podcasts vielleicht auch. Ich versuche ja in diese gesamte Mobilitätsdiskussion mehr, ich sage immer, mathematisch-naturwissenschaftliche Rationalität reinzubringen. Physik und Chemie sind so, wie sie sind. Die können wir nicht ändern. Mit denen müssen wir leben, wie wir sie haben. Und dadurch wird definiert, wie viel Energie wir für einen Transportvorgang brauchen. Das ist einfach so. Das müssen wir hinnehmen, ob es uns gefällt oder nicht. Aber was dieser Diskussion schadet, ist diese unsägliche Ideologie und Emotionalität, die in unserer Mobilitäts- und Verkehrsdiskussion derzeit überall drinsteckt. Das ist genau das Gleiche mit der Energiediskussion und der Energiewende. Ich sage ganz klar, wir müssen an vielen Stellen in unserer Politik, das können Sie auch für die Rentenpolitik nehmen, weil das ist letztendlich auch Mathematik, was da unten rausfällt. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass es bei uns zumindest zu viele Politiker und Politikerinnen gibt, die einfach nur das erzählen, was die Leute hören wollen, möglicherweise genau wissen, dass sie das nicht erfüllen können. Aber sie hoffen halt damit, über die nächste Wahl zu kommen. Und das wird unser Land nicht weiterbringen. Ich gebe zu, ich kann mir leisten, auch mit einem anderen Tenor Texte zu schreiben und Vorträge zu halten. Ich muss nicht gewählt werden. Ich will auch nicht gewählt werden. Ich möchte einfach versuchen, den Diskurs zu verändern, indem wir mit anderen Herangehensweisen uns Lösungen für die Zukunft erarbeiten. Das ist mein Ziel.
Darum sind Sie bei mir genau richtig, weil das Ziel habe ich auch. Weder gewählt zu werden, aber die Diskussionsqualität zu verbessern. Lieber Herr Rademacher, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ich wünschte, wir werden generell mit dieser grundlegenden Haltung, dass Physik und Chemie irgendwie existieren und man sie nicht so einfach wegdefinieren kann, könnten wir in Deutschland mehr Gehör finden. Generell, das würde uns allen helfen. Vielen herzlichen Dank und Sie sind der Stammgast. Insofern kann ich mir vorstellen, wir werden irgendwann mal wieder miteinander plaudern. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Ausführungen. Ich bin gespannt, was die Hörer dazu sagen.
Ich danke Ihnen, Herr Stelter. Wieder einmal hat es mir viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Alles Gute. Bis demnächst.
Halten wir fest, entgegen der Behauptungen der Politiker lag es eben nicht an der Schuldenbremse, dass die öffentliche Infrastruktur in Deutschland so heruntergewirtschaftet ist. Es lag nicht am mangelnden Geld, sondern es lag am mangelnden Willen der Politik, dass Infrastrukturinvestitionen unterblieben sind und wir heute dastehen, wo wir sind. Die Hoffnung ist groß, dass das nun geschaffene Sondervermögen von 500 Milliarden Euro und die faktische Aufhebung der Schuldenbremse endlich die erhoffte Kehrtwende bringen. Ich denke, dieser Podcast hat klargemacht, dass hier erhebliche Zweifel mehr als angebracht sind. Schon in der Vergangenheit wurden vielfach die vorgesehenen Investitionsmittel gar nicht abgerufen, weil die Verwaltung nicht in der Lage war, Projekte voranzubringen. Es mangelte an geeignetem Personal, die Bauvorschriften wurden immer komplizierter und auch die Bürger machen von ihren Einspruchsrechten immer mehr Gebrauch. Die Bahn, das haben wir gesehen, unterstreicht besonders eindrücklich, was schiefläuft im Land. Obwohl 1994 vom Bund komplett entschuldet, befindet sich das Unternehmen in einer deutlichen finanziellen Schieflage. Und nun sollen weitere Milliarden in dieses Fass ohne Boden, wie der Bundesrechnungshof geschrieben hat, geworfen werden. Der Aufsichtsrat der Bahn, wir haben es gehört, erhofft sich schon mal 80 Milliarden aus dem großen Topf. Die Chancen, dass diese Milliarden etwas am desolaten Zustand der Bahn ändern, sind ausgesprochen gering. Wir haben es gehört, kein wesentliches Infrastrukturprojekt der Bahn ist in den letzten Jahren auch nur annähernd im Kostenrahmen geblieben. Stuttgart 21 hat mit 11,5 Milliarden, letzte Schätzung, immerhin bis jetzt schon mal das Budget
um das 4,5-fache überschritten. Ich denke, statt mehr Geld in dieses Fass ohne Boden zu werfen, brauchen wir eine andere Stoßrichtung. Die Bahn muss verkleinert werden, sowohl was die Abdeckung in der Fläche betrifft, wie auch das Angebot an Zügen. Nur so kann es gelingen, das System Bahn zu stabilisieren und durch Erhöhung der Zuverlässigkeit mittelfristig die Attraktivität als Mobilitätsangebot zu erhöhen. Es ist besser, erst realistische Ziele zu definieren und danach die Finanzierung zu sichern. Wird das gemacht werden? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle bleibt mir Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie gewohnt auf Fragen, Kritik, Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.